waren doch mal gnädig und fahrt nicht immer nach Venedig, nach der Riviera und der Schweiz.
Hallo liebe PyrmonterInnen, liebe Zuhörerinnen und herzlich willkommen beim ersten Bad Pyrmonter Podcast auf die Palme gebracht, Pyrmont persönlich. Heute mit der 5. Episode in der 2. Staffel und natürlich haben wir wieder einen interessanten Gast für euch hier im Studio. Geboren ist er in Hamburg, aufgewachsen in Hameln und selbstsagend ein Kind des Weserberglandes. In Neuenbürg hat er seine Ausbildung zum Podologen absolviert, das ist in der Nähe von Pforzheim. Und danach natürlich wieder zurück nach Hameln gekommen und heute hat er seine eigene Praxis hier in Bad Pyrmont. Er ist auch Vater von einer kleinen Tochter und auch Dozent in seinem Fachbereich. Herzlich willkommen, Eskild Sörensen. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Sag mal, Eskild, woher kommt dein Name eigentlich?
IKEA-Katalog. Nein, tatsächlich ist das ein skandinavischer Name und meine Mutter fand den einfach klasse. Ich bin froh, dass sie diesen Namen ausgewählt hat. Passt halt gut zum Nachnamen. Die Familie kommt ursprünglich eher aus dem Nördlichen, das heißt aus der Nähe der Schlei, Schleswig die Ecke. Wir diffundieren halt immer weiter in Süden, deswegen auch Südniedersachsen. Ja, und das war einfach, ja, fand sie gut. Ich bin dem Namen dankbar und verfluche ihn manchmal, aber es ist immer ein guter Gesprächseinstieg, weil woher kommt der Name, ist immer eine Frage, die ich jetzt ausschmücken könnte, da könnten wir einen eigenen Podcast zu machen. Aber meine Mutter fand den ganz gut.
Okay, darum geht es heute ja gar nicht, sondern Nein. Um die Podologie. Und erzähl mal, wie war da dein Werdegang?
Mein Werdegang war da ganz einfach. Ich wollte das nie machen. Meine Mutter hat eine Praxis und hat mich und meine beiden Geschwister damit wunderbar erzogen und aufwachsen lassen. Und ja, und ich habe gedacht, Füße, nein, danke, auf gar keinen Fall. Das waren immer Gesprächsthemen, so gerade beim Abendbrotstisch, Füße ist so ein Thema für sich. Ist auch ein Bereich, wo ich heute sagen würde, es ist ein sehr privater Bereich, fast schon eine Intimszone, das zeigt man nicht jedem. Und wer kommt denn zum Podologen? Das sind immer problematische Fälle oder häufig. So, und dementsprechend war ich abgeschreckt in meiner Jugend und habe gesagt, um Gottes Willen, das willst du nie machen. Du gehst ins Büro, setzt dich dahin, ziehst einen schicken Anzug an und gut ist. Dann habe ich aber festgestellt, dass das überhaupt gar nicht meins ist und habe mir überlegt, was hat dich durch dein Leben gebracht, was hat deinen Tisch gedeckt und habe gesehen, welches Potenzial in diesem Beruf steckt, weil dieser Beruf wurde entwickelt für Diabetiker. Diabetiker haben ein besonderes Pflegebedürfnis bei den Füßen, weil aufgrund von Folgeerscheinungen durch den Diabetes die Nerven absterben. Und wenn ein Diabetiker sich falsch pflegt, kann es schon passieren, dass man, das kann auch einem von uns passieren, dass man sich einfach mal beim Pflegen der Füße oder beim Kürzen der Nägel einfach mal in die Haut schneidet. Wenn uns beiden, relativ gesunden Menschen, das passiert, ist nicht so schlimm, es tut weh. Aber bei einem Diabetiker, der das nicht merkt, kann sich das entzünden und es kann dann wirklich zu schlimmen Folgeerscheinungen kommen. So, warum sehe ich da so viel Potenzial? Was machen wir den ganzen Tag? Wir sitzen, wir bewegen uns zu wenig. Ja, Diabetes ist einfach eine Krankheit, die immer weiter fortschreitet und wir schreiten so auf die 10-15% in die Gesamtbevölkerung zu. Klar, die Leute sind alle gesundheitsbewusster, aber die Anzahl der Diabetiker steigt halt trotzdem. Und ich habe mir gedacht, wenn du dir einen Beruf aussuchst, dann etwas mit Zukunft. Ja? Ich habe mal ein Praktikum in einem Kreditinstitut gemacht und da haben wir nur Tätigkeiten gemacht, die von Computern abgelöst worden sind, jetzt auch in Zukunft. Und das ist mir dann auch bewusst geworden. Und ich wollte immer mit Menschen zu tun haben und möchte halt Mehrwert, beziehungsweise ich möchte den Menschen was geben. Und es gibt nichts Besseres, als wenn man die Gesundheit des Menschen erhält, beziehungsweise denen auch ein Stück Lebensqualität zurückgeben kann und so eine Win-Win-Situation schafft. Weil es ist was Tolles. Es ist was Tolles, wenn ich meinen Tisch davon decken kann und jemand anderes hat auch was davon. Und dieser Beruf des Podologen vereint das alles. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, Mensch, das ist zukunftsträchtig. Ich kann davon leben, es ist ein krisensicherer Beruf, weil halt auch durch die Krankenkassen abgedeckt. Und mehr geht nicht. Also es gibt kaum einen Beruf, der mir so liegt. Und dann habe ich das ausprobiert, habe ein Praktikum gemacht und habe festgestellt, dass ich tatsächlich Fuß fassen kann, dass ich da keine Scheu vor habe, dass ich gern mit Menschen zusammenarbeite und dass ich gerne Menschen helfe. Und ja, wo kann man das besser als in der Podologie, war für mich der Weg und und als das einfach gepasst hat und auch gemerkt habe, dass ich ein gewisses Händchen dafür habe, habe ich gedacht, machst du das? Ja, und so ist mein Weg dann in die Podologie gekommen. Und dann schaut man halt, wo macht man die Ausbildung. Deswegen bin ich dann damals in Nordschwarzwald, weil dort ist die älteste Schule für Podologie in Deutschland. Und meiner Meinung nach auch eine mit der fundiertesten Ausbildung, weil die beschäftigen sich halt nunmehr als, ich glaube, knapp 100 Jahren damit. Und nach 100 Jahren sollte man ein bisschen Erfahrung haben.
Ja, ne? Denke ich auch.
So, und außerdem muss man ein bisschen weg von zu Hause. Das ist so wie in jedem Handwerk. Man sollte niemals nur an einem Ort bleiben, sondern so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Ja, und dann bin ich halt in Nordschwarzwald, konnte dort auch mal ein bisschen so Abstand gewinnen vom Weserbergland. Und dadurch habe ich natürlich auch die Schönheit des Weserberglandes für mich wiederentdeckt, weil wenn man hier lebt, nimmt man viele wunderbare Dinge nicht mehr wahr. Sie sind einfach da, ne? Die ganze Natur, die Beschaffenheit und auch so ein gewisser Lebensstil, so die Leute haben eine besondere Art und dergleichen. Und man nimmt das einfach alles für selbstverständlich, bis man dann halt mal woanders ist, wo es dann halt anders ist. Da war es auch schön, also jeder, der das jetzt hört und schon mal im Nordschwarzwald war, der weiß, das ist herrlich schön dort und das ist auch total fantastisch, aber es ist halt nicht Heimat.
Ja.
Und Heimat findet man vielleicht auch mal in der Fremde. Das war auch so ein Ding für mich. Aber vielmehr habe ich dort halt meine Ausbildung gemacht, 2 Jahre, habe dort gelebt, habe sehr viel über mich selber da nachgedacht und gelernt, habe da einige Praktika absolviert und habe mir dann überlegt, wieder nach Hameln zu kommen, bin dann in den Familienbetrieb eingestiegen und bin dort, habe da ein paar Jahre gearbeitet und wollte dann aber irgendwann mehr. Und dann hatte ich überlegt, was kannst du noch machen? Vielleicht gehst du mal in eine ganz andere Richtung. Und bin dann mehr oder minder auf die Idee gekommen, zu unterrichten. Na, wenn du was kannst, sprich darüber. Und wenn ich dann noch jemand bezahlt dafür, ist das ja noch viel besser. Und dann bin ich an das BFW hier in Bad Pyrmont tatsächlich geraten. Und die haben gesagt, pass auf, dafür brauchst du aber eine spezielle Ausbildung. Die habe ich dann in meiner Elternzeit gemacht. Meine Tochter wurde zu dem Zeitpunkt geboren. Da auch wieder ein Learning, was ich aus meiner Praxis herausgenommen habe. Da sagte mein Patient zu mir, Sörensen, freuen Sie sich schon mal darauf, wenn Sie Großvater werden, dann können Sie all die Dinge nachholen, die Sie jetzt verpassen werden. Interessanter Werdegang, sinnvoll, ja. Also beziehungsweise interessanter Gedanke. Was ist aber, wenn nicht? Was ist, wenn ich kein Großvater werde? Dann habe ich die Dinge verpasst, die ich ja noch beeinflussen kann. Dann habe ich 8 Monate Elternzeit gemacht. In dieser Zeit habe ich mich fortgebildet, habe meinen Fachpädagogen für Schulen im Gesundheitswesen absolviert.
Der geht in 8 Monaten?
Der geht, das sind glaube ich 400 Stunden. Dabei kann man dann in der Dozententätigkeit schon einige Stunden machen und sowas. Ja, und dann halt noch einige Module zu Hause machen. Das geht nebenher ganz gut. Ich habe glaube ich 3-4 Monate habe ich daran rumgesessen. Ja, kann man ganz gut schaffen. Je nachdem, wie fleißig man zu den Modulen geht, schafft man das ganz gut weg. Ja, ja, und dann habe ich als Dozent hier in Pyrmont am BFW angefangen und habe aber nebenbei hier eine Praxis im König-Luise-Bad aufgemacht. Und habe Pyrmont dadurch auch kennengelernt, weil ich dachte, Mensch, das ist ein toller Ort. Also es gibt hier einen großen Bedarf. Es gibt hier tolle Gesundheitsangebote und Podologie gibt es halt immer zu wenig. Also dazu auch vielleicht nochmal so ein kleiner Fakt. Ich glaube, wir haben 250.000 Physiotherapeuten in Deutschland und die sind schon voll.
Ich würde sagen, die sind tendenziell auch schon zu wenig.
Ja, ne? Was meinst du, wie viele Podologen wir haben?
100.000?
Schön wär's. So 30? 30.000? So, und der Therapiebedarf ist da. Wir reden hier von 10% der Gesamtbevölkerung, die Bedarf haben. Und braucht man kein Mathematik-Genie sein, dass man auf jeden Fall genug zu tun hat.
Also ganz klar ein sehr zukunftssicherer Beruf.
Richtig, und das war mir einfach wichtig. Und und dann muss man natürlich gucken, wo ist ein schöner Standort. Und dann am besten da, wo man gut leben kann, wo es schön ist und wo Bedarf ist und wo man Bedarf decken kann. Und da bin ich tatsächlich dann hier auch aufs König-Luise-Bad gestoßen, weil von der Lage her und von der Dichtigkeit an der Therapiemöglichkeit ist das einmalig. Und gehe jetzt im April ins 7. Jahr.
Wahnsinn.
Und muss sagen, es war mit einer der besten Entscheidungen, die ich bis jetzt getroffen habe.
Und auch nicht bereust, hoffentlich.
Nee. Hergezogen bin ich auch, habe mich hier auch niedergelassen tatsächlich, habe mir ein kleines Häuschen gekauft und kann nur sagen, also Lebensqualität und ist hier einfach hoch. Und immer noch, sage ich mal, mit anderen Städten zu vergleichen. Und man muss sich nicht so lang machen. Also es ist immer noch relativ erschwinglich dafür alles. Also ich habe andere Kurorte auch im Schwarzwald kennengelernt, Baden-Baden zum Beispiel. Da wäre das Leben nicht so leicht und natürlich auch qualitativ hochwertig, aber nicht unbedingt so leicht zu bestreiten. Ne?
Ja, und so bist du heute in Bad Pyrmont geblieben und jetzt wollen wir dich noch ein bisschen näher kennenlernen, wobei du ja schon wirklich sehr viel erzählt hast. Und wir machen nämlich jetzt die Kaffee- oder Tee-Fragen.
Hier werden müde Knochen munter und auch der Blutdruck fährt hinunter. Vergessen ist das Magenweh.
Da fange ich einfach mal mit an. Spaghetti oder Bandnudeln?
Spaghetti. Spaghetti Nummer 5.
Nummer 5?
Nummer 5. 11 Minuten. Von einem italienischen Hersteller. Ist ja egal welcher.
Ich habe gehört, du bist auch gerne Koch in der Freizeit.
Ja, wenn ich tatsächlich Zeit habe zum Kochen, 100%. Dann nehme ich mir richtig Zeit, dann wird es auch lecker. Aber es muss halt Zeit da sein. Weil so schnell kann man auch mal, aber... Essen, gutes Essen.
Braucht Zeit und Liebe.
Ja, ist so.
Kurpark oder Bergkurpark?
Kurpark.
Mandarinen oder Wassermelonen?
Jahreszeitabhängig. Also Mandarinen im Winter und Wassermelonen im Sommer.
Friedrichsquelle oder Hufelandquelle?
Friedrichsquelle.
Fußreflexzonenmassage oder Rückenmassage?
Bekommen. Rückenmassage.
Machen? Wahrscheinlich eindeutig.
Das andere kann ich nicht so gut.
Schellen oder Spelunkenturm?
Schellenturm.
Flipflop oder Badelatschen?
Schwieriges Thema. Kommt drauf an, wofür. Für beides ist okay, für Therme, keine Frage. Aber als Fußbekleidung für außerhalb eigentlich ungeeignet. Beides. Also beides nein. Draußen fürs Schwimmbad ja.
Ansonsten ich habe so eine Antwort erwartet, um ehrlich zu sein.
Ja, also das ist so. leider nein. Also dann lieber barfuß. Ne? Flipflops sind übrigens ungeeignet für Städtetouren. Ich bin mal durch Washington DC mit Flipflops. Meine Füße hassen mich bis heute dafür. Das ist ewig, ja. Also es ist wirklich, wirklich nicht gut. Ist auch nicht gesund. Darüber könnten wir uns streiten, viel, dann eher Badelatschen, aber auch da nicht auf Dauer.
Also einigen wir uns jetzt einfach auf das Wort oder, damit wir beides raus haben.
Oder. Alles klar. Bleiben bei oder.
Was ist denn dein Lieblingsort hier in Bad Pyrmont?
Mein Lieblingsort hier in Bad Pyrmont? Mein Lieblingsort hier in Bad Pyrmont. Hameln, nein. Nein, mein Lieblingsort in Bad Pyrmont, das ist schwierig zu sagen, weil es so viele schöne Orte gibt. Also ich bin gerne sowohl im Kurpark als auch oben im Wald. Die Türme finde ich alle super. Aber einen direkten Lieblingsort kann ich so nicht sagen.
Okay, ich frage mal anders. Du hast jetzt den ganzen Tag am Arbeit und hast jetzt eine Stunde Zeit.
Banja. Dann Banja. Dann ist Banja, 20 Uhr.
Alles klar.
Ist so. Dann Banja.
Das ist auch ein Lieblingsort.
100%.
Der gefällt mir sogar.
Ja.
Okay.
Kommt nach Pyrmont, vergesst doch eure Alterssorgen. Hier freut man sich an jedem Morgen. Auf Frühsport und Holunder-Tee.
Podologie. Was ist überhaupt Podologie?
Also von der Definition her, Podologie ist die Lehre des Fußes. Also ich bin Fußgelehrter, wenn man so möchte. Ja. Was ist Podologie? Podologie ist ein therapeutischer Beruf, nicht ärztlicher Heilberuf, der sich rund um die Füße beschäftigt. Geschaffen wurde der ursprünglich mal für die Diabetiker, um im Großen und Ganzen die Amputationsrate herabzusetzen. Also da gab es mal so ein Konsortium von Krankenkassen etc., die es zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir haben niemanden für die Füße.
Wann war das?
Um die 2000. Also es ist noch ein sehr junger Beruf. Ne? Also es muss in den Ende der 90er Jahren mussten die Gespräche gelaufen sein. Aber 2001 wurde, glaube ich, das Podologiegesetz veröffentlicht. 2001 meine ich.
Ich meine auch 2001. Ich glaube, da wurde der Beruf dann auch geschützt.
Genau.
Ne?
Genau. Und dann wurden erstmal ein Haufen Kolleginnen dort umgeschult. Also die konnten so eine Nachqualifikation machen. Dann gab es auch dann die offiziellen Ausbildungen, wo auch tatsächlich der Schulgründer, wo ich damals war, bei Helmut Ruck, da massiv am Podologiegesetz mitgeschrieben hat. Und leider war das aber kein Tätigkeitsschutzgesetz, sondern ein Titelschutzgesetz. Und da muss noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Also die Tätigkeit des Podologen ist noch nicht ganz so geschützt, deswegen kann man auch noch als Patient verwirrt werden, wenn man jetzt zum Beispiel bei einer normalen kosmetischen Fußpflege ist und die schreibt medizinische Fußpflege als Tätigkeit. Ist das so eine Grauzone, die noch möglich ist, aber weil die Tätigkeit noch nicht geschützt ist. So, nur so ein bisschen dahin. Aber der einzig medizinische Fußpfleger, Fußpflegerin ist tatsächlich auch der Podologe.
Und sind das auch die, die dann damals umgeschult haben
in dieser
Zusatzausbildung?
Genau. Mhm. Also es gibt immer noch so ein bisschen, es gibt halt noch viel Entwicklungspotenzial. Und es gibt auch noch viel, viel Entwicklung, es muss noch viel Entwicklung kommen. Also wir sind noch nicht dort angekommen im Bewusstsein der Gesellschaft, da wo wir einen Physiotherapeuten sehen oder einen Logopäden oder dergleichen oder einen Ergotherapeut. Also wir müssen das Ganze noch erarbeiten. Und um das mal zu vergleichen, mein Bruder ist Handwerker, der war auf seiner Freisprechung und da wurde gesagt, das ist noch ein junger Beruf, das Metallhandwerk. Wir feiern erst 50 Jahre. So, dann ist Podologie noch irgendwo im Krabbelstadium. Ja, und da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Podologen beschäftigen sich halt um alle Krankheiten, die sich am Fuß befinden, immer auf ärztliche Anweisung. Also ähnlich wie beim Physiotherapeut, der sagt, hier, du brauchst eine die und die Therapie, eine manuelle Therapie, wie auch immer. Ich brauche nicht so viel Physiotherapie, zum Glück, noch nicht. Im Speziellen geht es halt um die Diabetiker, wo man die Fußpflege übernimmt, um halt präventiv, also vorsorglich, dafür zu sorgen, dass die Füße in Ordnung sind. Wir haben jetzt letztes Jahr, 2021, haben wir noch ein paar weitere Felder zugekriegt. Das sind einmal die querschnittsgelähmten Patienten, weil, ist ja klar, die können auch sich nicht unbedingt da gut versorgen oder selber versorgen. Und die waren bis jetzt ausgeschlossen und neurologische Geschichten. Das heißt, Leute, die zum Beispiel eine Polyneuropathie nicht aufgrund eines Diabetes haben, also Polyneuropathie für die Zuhörer, die das jetzt vielleicht nicht wissen, ist eine Nervenschädigung. Ja, das geht so weit hin, dass man tatsächlich nicht mehr merkt, wenn man auftritt. Geschweige denn solche sensiblen Sachen hat, dass man einen Stein im Schuh hat. Also wenn wir beide jetzt durch einen Kurpark laufen und haben beide einen Stein im Schuh, dann setzen wir uns nach 5 Minuten hin und holen den Stein daraus. Jemand mit einer Polyneuropathie läuft damit noch einen Marathon im Zweifel. Also es gibt da so, ich habe ja in meiner Dozententätigkeit, haben wir mal so eine Rundreise auch durch Deutschland gemacht, in allen großen Städten, und haben Kollegen gefragt, was die so aus Schuhen rausgeholt haben. Schuhkontrolle ist auch so ein Thema.
Okay.
Und das Größte, oder was kannst du dir vorstellen, was man so aus so einem Patientenschuh rausholt?
Jetzt an einem Stück.
Ja. Was meinst du, wenn...
Also, naja, wenn man es nicht merkt, vielleicht so ein normaler, also nicht Kieselstein, sondern wie heißt denn, so ein normaler Stein, sage ich jetzt mal.
Ja. Also, Benjamin Blümchen-Kassette war das Größte.
Eine Benjamin Blümchen-Kassette?
Benjamin Blümchen-Kassette. Da ist der Patient permanent mit rumgelaufen, hat der Enkel irgendwann da reingesteckt, Fuß rein, nicht gemerkt. Und alle haben sich gewundert, warum einmal alles kaputt ist. Oder Leute, die gesagt haben, ja, meine orthopädischen Schuhe, seitdem ich die habe, sind vorne meine ganzen Zehenkappen kaputt. Ja, weil das Papier vorne noch drin steckte.
Ja gut, wenn man es nicht merkt.
Genau, weil man es nicht merkt. Und diese sensiblen Störungen, wir sind praktisch diejenigen, die den Leuten helfen, diese Brücke zu schlagen. Dass wir kontrollieren, was ist da eigentlich los. Dass wir den Leuten Tipps oder den Patienten Tipps geben, Anleitungen geben, wie sie vernünftig Schuhe kaufen können, wonach sie sich aussuchen. Ne? Das ist unsere Aufgabe, dass wir am Patienten selber arbeiten, dass wir Nägel kürzen, Hornhaut entfernen, Hühneraugen, eingewachsene Nägel bearbeiten etc. Das ist auch alles sehr, sehr wichtig. Ist auch, würde ich sagen, wenn wir nach Pareto gehen, ist das unser Haupt, Haupttätigkeitsfeld, aber die ganze Beratung und auch dieses Zwischenmenschliche ist ganz, ganz wichtig. Aber wir dürfen auch eins nicht vergessen, gerade bei Diabetes, Diabetiker sind häufig älter und sind zum Teil ja auch sehr einsam. Wir haben ja leider ein großes Problem mit nicht nur Altersarmut, sondern auch Alterseinsamkeit. Und auch da sind wir mehr oder minder Ansprechpartner für gewisse Sachen, für Fragen, was der Arzt zum Beispiel nicht leisten kann aufgrund von Zeit. Na, dann kommen die mit einer Diagnose vom Diabetologen und der hat das gut erklärt. Aber die hatten einfach keine Zeit nachzufragen und dann machen wir dann halt den Rest. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie dem Arzt irgendwas wegnehmen. Auf gar keinen Fall. Wir ergänzen das. Oder versuchen das in einfacheren Worten aufzudröseln und zu erklären.
Dolmetscher quasi.
Wir sind Dolmetscher, genau. Das kann man ganz gut so sagen. Wir schlagen da diese Brücke und stellen Fragen bzw. schließen da Lücken. Aber wie es halt immer so ist, man hat mit Menschen zu tun, ist natürlich immer nicht ganz leicht. Ne? Der Arzt hat das so und so gesagt, ja, aber er meinte das und das. Sind Sie sicher? Ja, sind wir. Und auch das Thema Schuhe, das ist ja auch immer wieder, da haben wir eben gerade schon drüber gesprochen, über die Sommerschuhfrage. Wenn ich jedes Mal 5 Euro kriegen würde für den Satz, die Schuhe waren aber teuer, na, dann könnte ich irgendwann eher in Rente gehen. Dass gute Schuhe Geld kosten dürfen, ist nicht verkehrt. Aber dass der Preis, die Qualität und die Passform immer geben, das ist nicht gegeben. Also es gibt Leute oder Patienten, die haben wirklich sehr, sehr teure Schuhe, die einfach aber nicht passen. Ja? So. Und das zu vermitteln, dass egal wie teuer der Schuh ist, dass er trotzdem passen muss und dass eine vernünftige Schuhberatung durch ein Orthopädie-Schuhfachgeschäft oder dergleichen auch stattfinden muss, dass eine Einlagenversorgung vernünftig sein muss und dass in dem Fall nicht viel auch viel hilft, also zum Beispiel so Einlagen, Prinzessin auf der Erbse mäßig, so 3-4 Einlagen übereinander, das wird nicht weicher dadurch. Tendenziell wird dann der Platz in der Zehenkappe kleiner und dann fragt man sich, woher kommen denn die ganzen Druckbeschwerden auf den Nägeln und dergleichen. All diese Dinge muss man halt berücksichtigen. Wir müssen halt ganzheitlich arbeiten. Wir müssen gucken, da hängt ja ein Mensch dran an dem Fuß. Und wir gucken halt, wo sind die Schnittstellen, wo können wir was verbessern. Und wenn das funktioniert, ist das ein unglaublich befriedigendes Gefühl, wenn man jemanden dann da länger therapiert und hat dann wirklich Erfolge und sieht, der Fuß läuft wieder, das ist wieder alles in Ordnung. Natürlich können wir keinen Einfluss nehmen auf die Veränderung der Nerven. Also ich kann auch niemandem die Nerven wiedergeben. Das kann ich nicht. Aber ich kann dafür Sorge tragen, dass er gesund durchs Leben geht.
Kommt nach Gebrot. Das Bad ist nichts für Wasserscheue. Hier kannst du trinken ohne Reue. Täglich 4 Liter sind nicht viel.
Würdest du dich als so eine Art Osteopath für den Fuß auch bezeichnen oder geht das zu weit?
Das geht zu weit, definitiv. Das geht definitiv zu weit. Also Osteopathie ist für mich sowieso ein Wunder. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert, aber es funktioniert und ich finde das ganz toll. Und den besagten Kollegen kenne ich halt auch und das ist eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet. Nein, da würde ich mich nicht zu zählen. Allerdings würde ich mich da schon zu zählen, dass ich mir nicht so ein isolierter Behandler bin, dass ich halt schon gucke, woher kommt das Ganze. Also ich kann zum Beispiel, das ist auch so eins meiner größten Steckenpferde, sind diese Nagelkorrekturspangen. Ich kann eine wunderbare Nagelkorrekturspange machen und dann ist der Nagel nicht mehr eingewachsen. Nur, wenn man eine erfolgreiche Therapie haben möchte, ist es wichtig, die Ursache zu kennen. Beispiel ist ganz klar Arbeitsschuhe. Arbeitsschuhe kann für so einen eingewachsenen Nagel der Grund sein. Dann die Tätigkeit. Wie arbeitet derjenige? Welche Gewohnheiten hat jemand? Also ich hatte zum Beispiel mal einen jüngeren Patienten und wir haben es nicht in den Griff gekriegt, bis wir festgestellt haben, wie der immer am Schreibtisch sitzt. Und zwar immer mit den Füßen so, dass die großen Zehen praktisch Druck drauf gekriegt haben. Also dass der Spann immer so runtergedrückt war. Ich hoffe, die Zuhörer können sich das gerade vorstellen. Also er hat die Beine immer unter den Sitz geschlagen und dann immer so. Ne? Und dann gab es das immer Druck auf den Nagel und es ist immer wieder eingewachsen. Und erst als diese Gewohnheit praktisch verändert wurde, hat das aufgehört. Das sind Kleinigkeiten, so Details, wo man dann dran denken muss. Und das geht halt nur, wenn man mit dem Patienten spricht. Natürlich behandelt man den nebenbei. Und die Behandlung ist wichtig. Aber diese Zusatzinformation, diese kleinen Kniffe, dass man es noch mal besser hinkriegt, das macht diesen Therapieerfolg eigentlich aus. Und da muss man halt ganzheitlich gucken. Und ganzheitlich halt für mich, was macht der Mensch, wann macht er das, wie macht er das? Wo kommt die Manipulation her? Wo ist die Ursache? Und die Ursache ist vielfältig. Also nicht nur Gewohnheiten oder Job, da wir sprechen von Strumpfversorgung. Ja, zum Beispiel Socken ist Thema oder auch Kompressionsstrümpfe. Häufig nicht passend. Und hier möchte ich zum Beispiel dem Zuschauer auch vielleicht einen kleinen Tipp geben. Wie kauft man richtig Socken? Viele kennen noch den Trick von der Oma, mit um die Faust einmal rumlegen. Wenn es passt, dann passt es. Manche kennen das nicht mehr. Was man einfach machen kann, also jeden, der das jetzt hört, fordere ich auf, die Schuhe auszuziehen, den Strumpf auszuziehen und den einfach locker mit der Ferse an die Ferse zu legen und zu gucken, ist der lang genug. Viele Strumpfversorgungen oder viele Socken sind einfach von bis 39 bis 43. Und das geht halt nur, weil da ordentlich Gummi drin ist, möchte ich mal sagen. Und diese Spannung reicht allein schon aus, um den Unterschied zu machen, habe ich Druck auf den Zehen oder nicht. Wir merken das zum Teil nicht, weil der Druck, also ich spreche häufig von Druck, und dann stellen sich alle Leute immer so einen massiven Hammer vor. Das ist nicht mit die Art von Druck, die ich meine. Den Druck, den ich meine, ist minimal, aber dauerhaft. Und Druck und Reibung führt einfach dazu, dass der Fuß sich verändert.
Ich muss ehrlich zugeben, wenn ich Socken bestelle, dann gucke ich nach einem 20er-Pack bei Amazon, möglichst preiswert.
Ja.
Und die sind dann in der Regel 47 bis 50, weil ich bin dann froh, in der Spannweite irgendwas zu finden. Und also sollte ich das mal sein lassen.
Ne, es ist tatsächlich so, es kann sein, dass das gut passt. Muss aber nicht. Und es ist halt, wir reden jetzt über Details, ne? Also das ist so das letzte i-Tüpfelchen. Wenn du keine Probleme damit hast,
alles gut.
Alles gut. Sehr gut. Mach weiter. Weitermachen. Na, es geht ja immer, bei mir sind es ja die problematischen Fälle. Zu mir kommen ganz, ganz, ganz wenige, die alles in Ordnung haben. Also ich habe auch welche, die sagen, ich mache das präventiv. Ich gehe zu ihnen wie zum Zahnarzt. Einfach mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Finde ich super, ist eine gute Geschichte. Aber hauptsächlich habe ich halt Problemfälle, die ich lösen muss. Na? Und diese Problemfälle, wie gesagt, wenn man die wirklich lösen möchte, muss man halt gucken, wo ist die Ursache. Und das ist halt ein Thema Strümpfe, Schuhe. Bestimmte Sneaker sind nicht für jeden gemacht. Ne? Dann halt natürlich auch wieder dieses ganzheitliche, wie geht jemand? Das fängt an praktisch, wenn der Patient durch die Tür kommt. Wenn ich es schaffe, versuche ich zu sehen, wie geht der auf dem Platz zu, ohne dass ich dem sage, ich beobachte sie jetzt, wie sie laufen. Weil wenn ich denen sage, ich beobachte jetzt ihren Gang, dann laufen die alle wie ein Ass. Wirklich. Oder ich den Leuten sage, stellen Sie sich mal bitte richtig hin. Zack, stehen die richtig. Super. Erkennt man nichts mehr. Keine Fehlstellung, gar nichts. Und deswegen muss man das so ein bisschen beobachten. Also spielt so ein bisschen Detektiv. Manchmal auch, wenn die Praxis verlassen.
Dann hoffen wir mal, dass die das jetzt alle, die das jetzt auch hören und zu dir kommen. Dass
das vergessen dann, die wieder.
Ja.
Das vergessen die. Das ist tatsächlich so, wenn die durch die Praxis kommen. Also da wird es vielleicht jetzt den einen oder anderen geben, der diesen Podcast hört. Und dann das nächste Mal da wie ein Paradepferd dann daher schreitet. aber in der Regel vergisst man es beim nächsten Mal. Es ist ja irgendwann so, hat man ja auch einen gewohnten Gang. Und die meisten Patienten leben ja auch hier in der Stadt und man sieht sich ja auch mal in der Stadt und dann guckt man natürlich schon mal.
Ich wollte gerade fragen, ist das denn auch so eine private Macke, dass du dann schon echt regelmäßig auf die Füße?
Ich habe vorher immer schon auf Schuhe geguckt. Ich habe einen Schuhtick, also ja, so.
Also, für alle, die es gerade nicht gesehen haben, bunte Schuhe hat er gerade hochgehalten.
Genau. Für alle, die es nicht gesehen haben, genau. Nee, ich habe, was das angeht, habe ich schon ein bisschen so einen Tick. Und dann guckt man natürlich, wie laufen Menschen. Und ich versuche es zum Beispiel bewusst zu vermeiden, wenn ich privat bin. Also wenn ich zum Beispiel in die Therme gehe oder sowas. Keine Angst, ich gucke eure Füße nicht an. Ich will da auch von gar nichts sehen, wenn ich privat bin. Natürlich hat man mal, dass man den einen oder anderen so guckt da hin und denkt sich so, da könntest du jetzt auch dies, das, jenes machen. Das ist so. Aber ich versuche es zu vermeiden, weil ich gucke lieber Menschen ins Gesicht. Da, ja. Ich sehe den ganzen Tag Füße, das ist schon, das reicht schon. Und nicht jeder möchte das. Und da sind wir auch bei dem Thema Füße. Füße ist halt auch, hat was mit Vertrauen zu tun. Also Füße, hat mal eine Lehrerin zu mir gesagt, es ist Intimsphäre. Ich zeige nicht jedem meine Füße. Ne? Also es, nicht jeder ist Fußexhibitionist und läuft da nackig unten rum. Und dieses Vertrauen sollte man natürlich auch mit Respekt und dergleichen behandeln. Und ja, man muss auch nicht jeden therapieren. Also ich gehe auch nie im Supermarkt zu irgendjemandem hin und sage, ja, ihr Hallux Valgus, ne, so und so, könnte man machen. Oder bei Ihnen, ich sehe, Sie tragen Flipflops, Sie sollten aber eine andere Schrundencreme nehmen. Das mache ich
nicht. Das ist halt so wie so eine TV-Folge von Verstehen Sie Spaß an, um ehrlich zu sein.
Richtig, und das nimmt einen auch keiner ernst. Also ich gebe schon gerne ungefragt Ratschläge, das ist schon so. Aber muss nicht sein und es kommt auch nicht bei jedem gut an und es ist auch nicht meine Art. Aber tatsächlich, man erkennt schon im Alltag Leute, die Hilfe bräuchten. Aber auch da werde ich jedem Therapeuten aus dem Herzen sprechen. Wir können sie nicht alle retten und nicht jeder will gerettet werden. Und deswegen, jeder, der zu mir kommt, ist herzlich willkommen. Da bin ich froh zu helfen.
Und das zeigt ja auch schon, was das gesamte Thema Podologie beinhaltet.
Kommt nach für Mond, der grünen Stadt am Emmastrande. Wir liegen wirklich nicht am Rande. Wir haben auch so manche Reiz.
Sag mal, was war denn deine lustigste, skurrilste Situation, die du mal erlebt hast in deiner Arbeit?
Ja, die Geschichte kann ich erzählen, glaube ich. Es kam eine Patientin in die Praxis rein, die ich noch nie gesehen habe. Und fragte mich, hätten sie es gesehen? Sag ich, was denn? Ja, ob sie es gesehen hätten. Das tut weh. Sag ich, soll ich es mir angucken? Nein. Waren Sie schon mal bei mir? Nein. Waren Sie bei meiner Kollegin? Nein. Möchten Sie einen Termin? Nein, ich will mich nur beschweren. Sag ich, Sie waren aber noch nicht hier. Nein. Und da, wo ich vorher war, die haben das nicht gesehen und ich will wissen, ob Sie es gesehen hätten. Sag ich, bestimmt. Soll ich es mir angucken? Nein. Ich so, warum gehen Sie dann nicht dahin, wo Sie waren? Die sehen mich nicht mehr wieder. Das war somit das Skurrilste, was ich je erlebt habe. Ja. Also, gibt da noch andere Sachen, aber das war schon.
Das klingt auch schon sehr skurril. Und wo wir gerade bei skurril sind, du hast beim Thema Dozent vorhin gesagt, du bist der Bekloppteste.
Ich bin einer der Verrückteren, ja.
Wie kommst du darauf?
Wie komme ich darauf? Also ich würde es festmachen an einem, also anders. Als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich sehr viele Ängste, dass das überhaupt funktioniert. Und habe nach jedem Strohhalm gegriffen, wo ich dann irgendwie Geld verdienen konnte. Und ich konnte schon immer gut reden. So. Und irgendwann hat mir einer gesagt, ja komm, kannst du mal so ein Seminar machen. Da habe ich eine ganze Zeit lang für ein Pharmaunternehmen aus München so eine Roadshow gemacht. Ja, das lief ganz gut bis zu einem gewissen Punkt und dann hörte das Ganze auch auf und ich war regelmäßig auf Messen und habe da viele Leute kennengelernt. Und dann im Zuge meiner Selbstständigkeit habe ich dann mit einem gesprochen und sagte, Mensch, wenn ihr mal einen coolen Auftrag habt, vielleicht auch im Ausland oder sowas, dann sagt mir Bescheid. Ja, sagte er, ja, habe ich. Würdest du denn da auch ins Ausland gehen? Im Kopf hatte ich übrigens Spanien, irgendwo, wo es schön ist, ja. Sag ja, hättest dann und dann Zeit? Sag ich, ja, hätte ich. Mhm. Ja, dann komm nachher nochmal an den Stand. Ich rufe dich nachher an, dann sind dir dann zwei Leute und dann wird's für dich, kriegst du das schon hin. Mhm. Und dann traf ich die und dann sagten die, ja, wir würden dich gern einladen und du sollst einen kleinen Vortrag halten auf einer Messe. Sag ich, ja, wo sollst du denn hingehen? Ja, nach Kiew. Sag ich, wie bitte? Russland? Nee, Ukraine. Mhm. Ich dachte, das ist irgend so ein Messegespräch, was nichts bringt. Naja, habe ich eine E-Mail gekriegt, Flugtickets, und dann ging es irgendwann nach Kiew. Von Kiew ging es dann weiter, eine Anfrage kam aus St. Petersburg damals. Und ich bin dann nach St. Petersburg gefahren. Und irgendwann kam, hat sich das verselbstständigt. Da kamen immer mehr Anfragen. Ich war dann in Polen eine ganze Zeit lang. Immer natürlich neben der Praxis. Und irgendwann kam eine Anfrage, deswegen das bin ich der Verrückteste, sage ich immer wieder, aus Novosibirsk. Novosibirsk ist weit weg.
Wo genau?
Das ist mitten in Russland. Also da kommt noch mal so viel an. Ne? Also vier Flugstunden von Moskau.
Wahnsinn.
Moskau ist ja, ich weiß gar nicht, wie lange man nach Moskau fliegt. Das ist schon so lange her. Naja, auf jeden Fall war es für einen Tag. Für einen Tag haben die mich angefragt, ob ich für einen Tag dahin fliegen möchte. Habe ich ja gesagt. War mir gar nicht so bewusst. Ich war ja 3 Tage unterwegs. Und dann war ich für 6 Stunden Vortrag. Ich bin da gelandet, habe eine halbe Stunde geschlafen, habe mir ein bisschen Wasser ins Gesicht, habe dann einen Vortrag gehalten. Bin dann abends essen gegangen, wieder ins Hotel und am nächsten Tag zurückgeflogen. Ja, das war das Verrückteste, glaube ich, die verrückteste Reise, die ich je gemacht habe.
Kommt nach für Mond, gibt es an Bondeteich du Enten, triffst du vielleicht einen Prominenten, der kurz hier ganz inkognito.
Kommen wir zur Generationsfrage und ich möchte von dir wissen, welche Boygroups gab es in deiner Generation?
Ach du meine Güte, haben wir ja gerade erst drüber gesprochen. In meiner Generation gab es die große Boygroup-Zeit, ne? NSYNC, Caught in the Act hatte sich gerade getrennt, Backstreet Boys, wen gab es denn dann noch? Take That?
Zum Beispiel.
Take That gab es auch noch, ja. Ich war nicht so der Boygroup-Fan, muss ich ehrlich sagen.
Aber ich glaube, die Zuhörerinnen, die wissen jetzt ungefähr, aus welcher Generation du stammst.
Ja, ich glaube schon.
Ja, und jetzt sag mal für zu Hause, was gibt es denn da für Tipps, die du unseren ZuhörerInnen mitgeben kannst?
Ach, das ist ganz, ganz leicht. Also ich habe ja eben schon mal jeden aufgefordert, seine Strümpfe zu überprüfen. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Alles, was zu klein ist, weg. Ne? Und dann vernünftige Socken kaufen. Dann die Schuhe überprüfen. Also die Schuhe, jeder hat diese Schuhe, die nicht passen.
Und die aber man die noch, schön sind.
Die schön sind und die zieht man einmal an, dann stellt man die wieder in den Schrank und sagt, ah, die haben nicht gepasst. Genau diese Schuhe nehmen, entweder in die Vitrine stellen oder in die Mülltonne. Oder verschenken oder wie auch immer. Das ist so ein ganz wichtiger Tipp. Es gibt ja diese schöne Lüge, wenn man Schuhe kaufen geht, der Schuh läuft sich ein. Füße sind Adaptionsweltmeister, die passen sich ihrer Umgebung an. Das heißt, wenn ich einen zu engen Schuh habe, wird sich der Fuß dementsprechend anpassen. Natürlich, wenn ihr alle jetzt die falschen Schuhe tragt, kommt ihr zu mir. Das ist wunderbar, habe ich genug zu tun. Aber grundsätzlich solltet ihr euch mal die Füße angucken. Also wirklich mal Fuß fassen, sich einfach mal seinen Fuß angucken, gucken, Inspektion machen, mal zwischen die Zehen gucken. Und sich auch mal den Nagelschnitt angucken. Also das ist auch wieder so ein Thema. Kaum jemand hat was über seine Füße von seinen Eltern gelernt. Also jeder sowas wie, nimm die Füße aus meinem Gesicht, die stinken nach Käse. das war's. Aber keiner hat sich damit hingesetzt mit den Kindern und gesagt, pass auf, so und so pflegst du deine Füße. Die musst du waschen, sonst stinken die, ja, aber mehr auch nicht. Ja, kürz die, schneid die gerade ab. Das ist auch so eine Sache. Gerade ist in dem Fall nicht mathematisch gerade. Da wir in Deutschland leben, legen manche Leute das Lineal an, gerade. Damit ist es physiologisch gerade gemeint. Also, damit ihr euch das vorstellen könnt, die Kappe, also die Zehenkappe, hat eine gewisse typische Form. Die ist bei jedem anders. Das ist ähnlich wie beim Finger. Und der Nagel sollte diese Form halt haben. Und dieses gerade Abschneiden ist gemeint, dass die seitlichen Nagelränder nicht tief ausgeschnitten werden. Das wird gerne gemacht, weil man Einwachsen verhindern möchte. Wenn man das falsch macht und in der Ecke stehen lässt, provoziert man das eher. Also tatsächlich eher einmal mehr die Nägel kürzen, als statt auf Vorrat. Na, auf Vorrat, man kann das nicht auf Vorrat kürzen, das geht nicht. Man kann auch nicht auf Vorrat Zähne putzen, hat mal jemand gesagt. Na, und seinen Füßen einfach mal ein bisschen Freiraum gibt, barfuß laufen, wenn es möglich ist. Für alle Eltern da draußen ruhig mal die Kinder auch barfuß laufen lassen, die gehen nicht kaputt. Schuhe sollten in den ersten Jahren immer so sein, die sollten vor der Straße und vor Temperaturen schützen. Also wenn es eisig kalt ist, ja, Stiefel. Wenn es nicht eisig kalt ist, kann das Kind auch mal über Steine laufen, ne, wenn da keine Glasscherben liegen. Oder mal durch einen Rasen oder dergleichen. Also wir lernen mit unseren Füßen. Das ist ähnlich, wir sind ähnlich sensibel wie unsere Hände. Unsere Füße sind nicht wie Hände, also auch diese ganzen Greifübungen sind zwar nett für die Sensomotorik, aber Füße sind nicht zum Greifen gemacht. Von Primaten haben wir uns da abgekoppelt, die haben eine ganz andere Struktur in ihren Füßen oder in ihren zweiten paar Händen. Das nicht unbedingt, aber einfach die Füße erfahren, einfach ein bisschen laufen, ein bisschen gehen, mal unterschiedliche Untergründe. Deswegen zum Beispiel im Kurpark, Barfußfahrt ist für jeden absolut mal Pflicht, einfach mal durchzugehen. Vielleicht auch mal mit Augen zu, weil man nimmt ganz anders wahr. Und einfach sich trauen, die Füße ja, einfach zu benutzen. Ja, also nicht immer wegzusperren, wegzuschließen in schicke Schuhe oder sonst was, sondern einfach mal benutzen und ja, sie dem zuführen, wofür sie sind. Also im Grunde genommen, wenn wir evolutionstechnisch gucken, würden wir irgendwo im Wald leben wahrscheinlich und zwar ganz ohne Schuhe. Und dafür sind die gemacht. Und sich einfach damit beschäftigen und pflegen. Und wenn man sieht, die haben Bedarf, Pflegebedarf, die auch ruhig pflegen. Also eine Fußcreme zu benutzen ist nicht nur kosmetisch, sondern es kann durchaus sinnig sein. Gerade wenn man jetzt viel aktiv ist, sollte man gucken, dass man seine Füße vernünftig austariert bzw. pflegt.
Was hältst du von diesen Kohle- Entgiftungs-Detox-Pads, die man unten auf die Fußsohlen draufkleben kann.
Die sind cool. Ist eine Riesensauerei. Sagen wir mal so, mir hat mal jemand gesagt, wer heilt, hat recht. Und wenn es jemandem gut tut und er fühlt sich dadurch besser, bitte. Ich würde nicht sagen, dass es ich glaube nicht, dass es entgiftet. Glaube ich nicht. Ich habe selber ausprobiert. Wie gesagt, es ist eine Riesensauerei und es ist auch ein interessantes Gefühl. Und ja, die Pads werden danach schwarz. Man hat das Gefühl, da ist was rausgekommen. Und ja, auch die Füße können eine gewisse Ausscheidungsfunktion übernehmen. Das ist aber eher eine Tendenz für einen Nierenschaden. Also wenn die Niere nicht richtig funktioniert, dann wird auch über den Fuß ausgeschieden. Das ist dann sehr, sehr unangenehm. Vom Geruchsbild her. Ich habe es in China, also ich war auch mal in China gewesen, da machen sie sehr viel mit Kräuterfußbädern und auch mit Kräuterpackungen und dergleichen. Und die sagen auch, das entgiftet stark. Ich weiß nicht, ob es dazu Untersuchungen gibt. Ist nett, kann man mal ausprobieren. Und wenn man das Gefühl hat, es geht einem danach besser, gerne ab und zu mal machen. Schaden kann es nicht.
Du hast gerade noch gesagt, barfuß gehen ist super. Empfiehlst du das auch für jetzt, sage ich mal, so Leute, die auch den ganzen Tag in der Stadt unterwegs sind, auf Asphalt, sollen die auch den ganzen Tag barfuß gehen? Das ist mehr darauf bezogen, die Wanderung mal barfuß zu machen.
Also Asphalt halte ich für eine spannende Erfahrung, mal barfuß zu gehen. Per se eher nicht. Also das ist kein natürlicher Untergrund. Es gibt Leute auch im Urbanen, die Barfußläufer sind. Das finde ich hochinteressant. Das sind übrigens Leute, die ich immer anspreche. Also wenn ich jemanden im Supermarkt treffe und der läuft dort barfuß, dann muss er darauf gefasst sein, dass ich ihn anspreche. Und dann werde ich ihn immer fragen, wie lange, warum und so ein paar Sachen. Frage ich jeden. Und das ist ganz spannend. Ich habe schon häufig mal den gleichen, der dann den Job gewechselt hat, in eine andere Uniform, habe ich den nicht mehr erkannt. Grundsätzlich ist der Temperaturunterschied bei Jahreswechseln interessant. Und dann kann das auch für jemanden, der im Urbanen lebt, interessant sein, einfach mal einen Spaziergang im Park barfuß zu machen. Oder bei Neuschnee einfach mal über eine Wiese zu gehen, wenn man sicher ist, dass da nicht unbedingt gerade nach Baslumpi vorher, ne? Das könnte eine böse Überraschung geben. Nee, es geht da um Erfahrungen sammeln. Per se würde ich nicht sagen, man sollte durch die Innenstadt, durch asphaltiertes Gebiet barfuß laufen, weil das kann gefährlich sein, weil dort Scherben sein können, da können alles Mögliche an spitzen Gegenständen sein und das würde ich auch nur einem gesunden Menschen empfehlen, weil gerade meinen Patienten würde ich es eher abraten, den rate ich auch von Barfußlaufen außerhalb eher ab, weil wenn ich schon nichts merke, was ich im Schuh habe, dann merke ich dreimal nicht, ob ich in eine Biene trete oder nicht. Barfußlaufen ist nicht das Allheilmittel. Also das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. Es ist ein gutes, schönes Gefühl. Es reizt die Muskulatur im Fuß. Wir haben unglaublich viele kleine Fußmuskeln, die einfach lahmgelegt werden durch Fußbetten zum Beispiel. Ja, was macht man im Bett? Man ruht sich aus, ne, tendenziell. Und so ein Fußbett tut das zum Teil halt auch. Das heißt, es werden gewisse Teile vom Fuß halt stillgelegt. Und um eine Ausgleichsbewegung zu schaffen, ist Barfußlaufen auf dem richtigen Untergrund gut. Im Urban wäre ich echt, also das muss man wollen, also ich will das nicht.
Also sehen wir dich nicht im Lidl dann mit Barfuß,
nein,
also
nein.
Ohne Schuhe?
Nein, auf gar keinen Fall. Also es, wenn ihr mich ohne Schuhe im Lidl trefft, dann fragt mich bitte, ob ich Hilfe brauche.
Wann muss ich pflegen, beziehungsweise meldet sich mein Fuß?
Immer dann, wenn es zu spät ist. Also der Fuß meldet sich erst, wenn es zu spät ist. Also wenn du Schmerzen am Fuß hast, ist es zu spät. So ein Hühnerauge entsteht nie über Nacht. Gefühlt ja, aber tut's nicht. Es kommt immer durch Druck und Reibung zum Beispiel. Eine Nagel tut zwar über Nacht weh, aber das Einwachsen passiert nicht von jetzt auf gleich. Entweder ist die falsche Pflege oder der permanente Druck oder dergleichen da. Aber der Mensch hat natürlich eine gewisse Wahrnehmung und glaubt, es ist über Nacht gekommen. Es geht aber wieder um Gewohnheiten, Situationen etc. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch schon mal vorgekommen ist, dass sowas ad hoc kam, durch ein Trauma oder sowas. Aber in der Regel kommt es halt, meldet sich der Fuß, wenn er falsch behandelt wird. Und Füße zu pflegen, sollte ein Dauerzustand sein. Also jeder gepflegte Mensch sollte auch die Füße pflegen und die nicht so stiefmütterlich behandeln. Also wirklich einen vernünftigen Nagelschnitt etc. Wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, ruhig ein, zwei Mal einen Fachmann aufsuchen oder eine Fachfrau, sich das erklären lassen. Das ist keine Schande. Mehr Wissen schadet niemandem. So. Und deswegen, wenn der Fuß sich meldet, ist es tendenziell immer ein bisschen zu spät. Und meistens vor dem Urlaub. Donnerstags. Und dann kriege ich freitags die Anrufe, ja, wir fliegen heute Abend. Ja, also meistens meldet sich der Fuß, wenn er zu spät ist. Und wenn er sich vorher schon gemeldet hat, so ein leichtes Hallo, hier bin ich, dann ruhig hellhörig werden. Nicht ignorieren. Ja, also die Füße stecken viel weg. Wirklich viel weg. Aber wie das so ist, wir haben nur das eine Paar, wir kriegen kein neues. Ja.
Also wenn sie sich melden, dann einmal Hallo sagen, gerne auch bei dir wahrscheinlich.
Ja, klar. Also auch da bin ich immer für Fragen auch offen. Gerne auch sonst einfach, wer jetzt mal eine Frage hat und nicht hier unbedingt sofort vorbeikommen oder telefonieren möchte, man findet mich immer im Internet. Ruhig anschreiben, ruhig trauen und ich werde das so gut es geht halt online auch beantworten. Ich glaube, das ist da, Sharing is Caring. Ne? Also Teilen der Informationen ist immer auch eine Form der Fürsorge. Und mir wäre es ja lieb, wenn alle Leute natürlich gute Füße hätten. Natürlich auch nicht ganz so, weil sonst hätte ich wenig zu tun. nein, aber es ist tatsächlich so, es geht da viel um Informationen, um Empfindungen. Und weil es halt ein Thema ist, worüber kaum einer spricht.
Und du sprichst ja sogar noch viel mehr darüber, denn man merkt ja, du hast nicht nur ein bisschen Redeerfahrung, sondern du bist da sehr routiniert drin, denn du hast ja selber auch einen Podcast über Füße, oder?
Genau, also mehr oder minder über Podologie. Podologie, man kommt um das Thema Füße einfach nicht drum herum. Mhm. Ja, tatsächlich war ich der erste deutschsprachige Podologie-Podcast. Bin immer noch der einzige. Ich müsste auch mal wieder ein bisschen aktiver werden. Die letzten Jahre waren ein bisschen turbulent, sage ich mal. Deswegen war die Kreativität so ein bisschen. Aber es kommt wieder mehr. Interessante Gäste haben wir auch schon angefragt. Ja, ich wollte einfach mal auch wissen, wie andere Kollegen das Ganze sehen. Um selber Inspiration für meinen eigenen Werdegang zu finden und ja, auch mal andere Sichtweisen auf dieses Berufsbild, weil jeder Therapeut ist anders, jeder Therapeut therapiert anders und ja, und wenn man sich da austauscht, kann man ja nur gewinnen, ne? Plus und Plus wird nie Minus. Und wenn es dann noch jemandem hilft, zu sagen, jawohl, ne? Also meine Mission mit dem Podcast hatte ich fast erfüllt, also ich habe mir was zum Ziel gesetzt, einen einzigen Menschen mit diesem Podcast dazu zu bewegen, Podologe zu werden. Kein anderes Ziel habe ich. Ne? Also, weiß ja selber, als Podcaster wird man stinkreich, man wird mit Geld nur so überhäuft. Natürlich nicht. Und das sollte auch nie die Motivation sein. Aber meine Motivation mit diesem Podcast war einfach, einen Menschen zur Podologie zu bewegen, zu sagen, ja, das ist ein toller Beruf, das kann ich mir vorstellen. Nicht mehr und nicht weniger.
Alles klar. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Frage in diesem Podcast. Was ist dein perfekter Tag mit der Familie in Bad Pyrmont?
Mein perfekter Tag in Bad Pyrmont.
Wenn du frei hast.
Wenn ich frei habe. Ja, es ist ganz einfach. Das ist meistens ein Samstag. Aufstehen, guten Kaffee trinken, dann zum Markt spazieren. Das ist ja das Tolle in Pyrmont. Man kann alles zu Fuß oder mit dem Rad machen. Man braucht kein Auto, nicht zwangsläufig. Und so ein bisschen entschleunigen das Ganze. Also zum Markt, über den kleinen Markt. Gehen ein bisschen Obst, Gemüse kaufen. Vielleicht Fisch oder Fleisch, je nachdem, was gerade so passt. Ja, und dann einfach einmal durch die Brunnenstraße rauf, runter, nette Leute treffen, dann vielleicht mittags was essen gehen, ne? Abends was Kleines kochen, das ist jahreszeitenabhängig. Und ja, dann wieder zu meinem doch erkannten Lieblingsort in die Therme nochmal für 2,5-3 Stunden zu gehen. Da wäre der Tag in Pyrmont rund. Ne?
Und das würde ich sagen, so ein toller Abschlusssatz. Vielen Dank, dass du bei der 5. Episode der 2. Staffel dabei warst, Eskild.
Danke dir.
Und ja, liebe ZuhörerInnen, wir hören uns dann bei der 6. Episode. Ich sage Dankeschön, euer Christian. Ciao.
Kommt nach, ihr kommt schon nicht zum WhatsApp-Schreiben, weil wir dir hier die Zeit vertreiben. Mit Fango, Tango und noch mehr.